Tag, bisschen Hockey, 10 Minuten, Bernd Schwickerath. Ja, heute mal anders, die Tops und Flops, denn der Herr Fetzer ist noch unterwegs. Der hat ja die komplette WM durchkommentiert, ist gerade auf dem Heimweg. Und apropos WM, heute Abend wird unsere große WM-Bilanz erscheinen auf dem freien Feed. Dann machen wir nochmal einen ganz großen Rückblick auf alles, was da so los war in Dänemark und Schweden. Heute aber die Tops und Flops jetzt nur ein bisschen kürzer und deswegen auch die WM ein bisschen kürzer. Den Rest gibt's dann heute Abend. Trotzdem müssen wir natürlich anfangen mit der WM. Top natürlich die Amerikaner. 1:0 nach Verlängerung gegen die Schweiz. Nach 92 Jahren ist Team USA damit mal wieder Sieger. Also ja, wir haben ja in den letzten Tagen immer gehört, 1960, aber das war ja, was ja mittlerweile jeder und jede von euch wissen müsste, eigentlich ein Olympiaturnier, und weil es damals in solchen Jahren dann keine eigene Weltmeisterschaft gab, ist dann der Sieger des Olympiaturniers auch gleichzeitig zum Weltmeister erklärt worden. Aber eine echte WM 1933. Also es ist ja Wahnsinn, 92 Jahre für so ein Land wie Amerika, für so eine Eishockey-Nation, eine der größten überhaupt, mit den meisten Spielern, mit NHL-Stars ohne Ende, mit großen Teams und generell Riesengeschichte. Dass die Amerikaner es nie geschafft haben. Aber klar, es war halt natürlich auch immer die Herangehensweise an die Weltmeisterschaft, immer junge Teams zu schicken. Das haben sie ja auch jetzt gemacht. Klar, waren natürlich auch Stars dabei, Swayman, Werenski, Shea, Thompson, Garland zum Beispiel. Aber halt auch sehr viele Talente, so ein Cooley, Thimmis, Nazar, Bouillon. Also schon schwer beeindruckend, dass die Amerikaner es diesmal komplett durchgezogen haben. Natürlich das absolute Top und natürlich auch bei der Meisterfeier dann das Top, dass sie das Trikot von Johnny Gaudreau ausgepackt haben. War eine schöne Szene. Ein weiterer Top spielt dann beim Gegner, nämlich Leonardo Genoni, 39 Paraden, MVP des Turniers geworden, war ja zwischenzeitlich oder jetzt am Ende 243 Minuten und 27 Sekunden ohne Gegentor, also was der da wieder gezeigt hat mit seinen 37 Jahren, auch ja echt ein netter Kerl, wir haben uns ja mit ihm unterhalten während des Turniers, dem wäre schon sehr zu gönnen gewesen, natürlich auch Andres Ambühl oder Patrick Fischer oder diversen anderen Spielern, Niederreiter, wer da alles so rumläuft, ne? Seit Jahren dabei ist, Fiala, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, André Gnetto, Malgin, wer auch immer, also die hätten es natürlich auch alle verdient gehabt, die Schweizer, aber sie haben es nicht geschafft und dann reden wir auch über einen Flop, nämlich es war jetzt schon das zweite Finale in Folge ohne ein Schweizer Tor. Vergangenes Jahr war ja auch 0:2 gegen Tschechien, jetzt halt 0:1 gegen die Amerikaner, klar, ist in der Verlängerung. Vorher hatte Malgin was, glaube ich, noch eine Riesenchance in der Verlängerung, also es hat wirklich ein Schuss gefehlt, paar Zentimeter höher, da wäre der Puck über der Fanghand eingeschlagen von Swayman und dann wäre es drin gewesen. So war es aber nicht, deswegen sind die Schweizer natürlich so gesehen ein Flop, weil im Finale muss man es dann irgendwann auch reißen, aber insgesamt über das ganze Turnier sind sie natürlich ein Top. Also sie haben sich wirklich wieder bei den Spitzenteams etabliert und vielleicht schaffen sie es ja nächstes Jahr, wenn dann in Zürich und Fribourg gespielt wird. Schauen wir doch schnell auf die anderen beiden Halbfinalisten und irgendwie habe ich mir gerade überlegt, sind die beide Flop? Also klar, Bronze ist für Schweden jetzt nicht ganz so dramatisch, ist immerhin eine Medaille. Aber wenn man überlegt, wie schwach die Schweden da im Halbfinale gegen die Amerikaner waren, da hat sowas von an Tempo gefehlt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Beine, sondern ich meine auch die Köpfe. Irgendwie fühlten die Schweden, oder mir kam es so vor, als seien die Schweden gar nicht bereit für dieses Halbfinale gegen die Amerikaner. Fand ich einen ganz komischen Auftritt, gerade unter der Voraussetzung, dass die auch einen starken Kader dabei hatten, dass es ein Heimturnier war. Also das fand ich schon sehr, sehr enttäuschend. Ja, gut, sie haben dann jetzt quasi den Worst Case verhindert und im Spielplatz 3 dann relativ souverän Dänemark geschlagen. Aber insgesamt ist das Wochenende auf gar keinen Fall so gelaufen, wie die Schweden sich das vorgestellt haben. Und deswegen ist das für mich eher ein Flop. Dänemark ist am Wochenende dann auch ein Flop. 13 Gegentore in 2 Spielen. Erst 0:7 gegen die Schweiz im Halbfinale. Dann ein 2:6 im Spiel um Platz 3 gegen Schweden. Das ist natürlich Flop. Und wenn man ganz böse ist, würde man sagen, gut, sie hatten jetzt auch keinen Heimvorteil und nicht mehr Tage frei als die anderen. Und die anderen mussten auch noch reisen. Aber wäre natürlich auch ein bisschen verkürzt dargestellt, denn was Dänemark da gerissen hat bei dem Turnier ist natürlich auch ein Top, nur halt an diesem Wochenende nicht. Ein weiteres Top, für mich persönlich zumindest, ist das, was gestern auf der Pressekonferenz der IIHF kommuniziert wurde, nämlich da hat Luke Tardif, der Präsident, relativ klar gesagt, dass Russland nicht bei Olympia dabei sein wird und das ist ein bisschen überraschend, weil eigentlich, wie er auch selber gesagt hat, obliegt die Entscheidung ja dem IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee und nicht dem Eishockey-Weltverband. Aber Tardif hat es jetzt trotzdem verkündet, das IOC noch nicht. Auch die Russen sagen selber, wir haben noch nichts gehört. Es gab also gestern so eine Meldung bei der Nachrichtenagentur TASS, dass sich niemand vom IOC bislang weder beim Nationalen Olympischen Komitee in Russland noch beim Eishockeyverband in Russland gemeldet hat. Deswegen warten wir es mal ab. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tadić sowas raushauen würde, wenn es nicht stimmt. Also er hat ganz klar gesagt, wir hatten zwei Spielpläne erstellt, einen mit Russland, einen ohne Russland. Und das IOC wollte von uns jetzt nur den haben ohne Russland und wird es die Tage jetzt auch verkünden. Trotzdem, wie gesagt, ein bisschen komisch. Auffällig auch, dass die IHF auf ihrer eigenen Homepage keine Zusammenfassung der Pressekonferenz liefert. Das macht sie ja eigentlich immer. Hat die dieses Jahr nicht gemacht. Vielleicht sind da so ein bisschen die Alarmglocken überall angegangen, als Tadić da so frei drüber gesprochen hat. Aber er ist ja generell ein Mann, der eigentlich auf alle Fragen antwortet und immer was sagt. Also die Sprecherin da hat gestern da wieder versucht, so quasi solche Fragen abzublocken. Nein, nein, es geht nur um das aktuelle Turnier. Ja, aber Tadić, wenn wird dann gefragt, dann antwortet er halt. Also man kann wahrscheinlich sehr stark davon ausgehen, dass Russland nicht dabei ist. Aber die Herangehensweise oder Vorgehensweise, wie das jetzt verkündet wurde und dann noch wird, ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Noch ein Flop, also aus deutscher Sicht, nämlich der DEB hat sich ja zurückgezogen, was die Bewerbung um die Frauenweltmeisterschaft 2026 angeht. Und ich verstehe es ein Stück weit, weil man das Risiko, es ist ja ein finanzielles Risiko, so eine Frauen-WM, nicht ganz eingehen wollte, weil halt ein Regierungswechsel da ist jetzt und man die Zusagen nicht hat, dass es staatliche Unterstützung gibt für das Turnier. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass man sowas nicht im Vorfeld schon sichert. Ja, na klar, war Wahlkampf und sowas, aber so ein Turnier, da bewirbt man sich ja nicht erst irgendwie ein Dreivierteljahr vorher drauf. Das müsste doch eigentlich seit Jahren geplant sein und dann müsste auch die Finanzierung stehen. Tut sie jetzt nicht, die WM wird nicht in Deutschland stattfinden, mal sehen, wo sie dann stattfindet. Aber grundsätzlich hat der DEB natürlich gesagt, dass eine Frauenweltmeisterschaft weiter ein Ziel ist, also eine auszurichten. Auch der Plan mit der Doppel-WM 27 ist ja jetzt erstmal aufs Eis gelegt. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. So, das war jetzt doch mehr irgendwie zum internationalen Eishockey eigentlich, als ich erzählen wollte, zumindest zeitlich. Also schnell rüber in die NHL, dort absolutes Top. Florida gewinnt am Wochenende beide Spiele gegen Carolina 5-0 und 6-2. Und wenn wir mal gucken, so ein Barkov, Bennett, Kachuk, Rodriguez, alle jeweils mit 4 Punkten, defensiv wirklich überragend. Die Panthers sehen wirklich wieder genau aus wie ein Meisterteam. Sie lassen den Hurricanes weder Raum noch Zeit. Die geben auch fast überhaupt keine Chancen her. Und da muss man auf der anderen Seite natürlich Flop sagen, ist dann halt Carolina. Nur 2 Tore in den beiden Spielen gemacht. Die haben irgendwie kaum Ideen, wie sie da durchkommen sollen. Und auch einzelne Spieler hängen echt durch. So ein Aho stand bei 4 Gegentoren mehr auf dem Eis. Orloff hat überhaupt nichts gerafft, stand sogar bei -6 am Wochenende. Taylor Hall bei -5. Aber gut, so kann es halt laufen, wenn du gegen Florida spielst. Und wer gegen Florida spielen könnte bald, sind wieder die Edmonton Oilers. Auch die sind ein Top. 2 Spiele gegen Dallas, beide gewonnen. 3-0 und 6-1. Und da seht ihr schon, Mann des Tages, ganz klar, Stuart Skinner, was der alles hält, ist ja einfach sensationell. Edmonton, muss man nämlich klar sagen, war jetzt in diesen beiden Spielen nicht insgesamt 8 Tore besser. Also Dallas hat echt oft das Spiel gemacht, vor allen Dingen jetzt am Sonntag im zweiten Spiel, im zweiten Drittel. Da hat Dallas das Spiel komplett übernommen. Aber Skinner hält fast alles, was auch Connor McDavid nach dem Spiel nochmal herausgestellt hat. Der war nämlich gar nicht so begeistert von dem Auftritt seiner Mannschaft. Die Oilers hätten viel zu viele Chancen zugelassen, aber sie hatten halt einen starken Torwart und haben selber im richtigen Moment die Tore gemacht. Und das liegt auch an dieser Tiefe, die sie mittlerweile haben. 10 Spieler am Wochenende mit mindestens einem Punkt. Ryan Nugent Hopkins 5, Bouchard 4, Hyman und McDavid jeweils 2 Tore. Leon Draisaitl wiederum hat ein bisschen weniger gepunktet, aber habt ihr dieses letzte Tor gesehen, wie er das vorbereitet? Also wirklich fantastisch, wie er sich da um die eigene Achse dreht, kurz vor der blauen Linie, dann sich Platz verschafft, den Gegner abschüttelt und dann dieser Rückhandpass. Einfach sensationell. Flop, aber aus der Serie natürlich dann im Gegenzug die Chancenverwertung der Dallas Stars. Ich habe mir gerade nochmal die Statistiken rausgesucht bei Natural Stat Trick. Also sie hätten rein von den Statistiken her oder von der Anzahl und der Qualität ihrer Chancen her 6 Tore machen müssen. Dallas hatte am Wochenende 24 Großchancen nach der Definition von Natural Stat Trick, aber die Stars machen halt nur 1 Tor. Klar, Skinner ist überragend, aber trotzdem, das kann nicht der einzige Grund sein. Also da muss Dallas irgendwie was machen. Und dann reden wir auch über so Leute wie Rantan. Ne? Der Kollege ist nämlich ziemlich abgekühlt. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass der irgendwie jeden zweiten Tag einen Hattrick schießt. Und jetzt ist er schon seit 6 Spielen in Folge ohne Tor. Hat in der Serie gegen Edmonton noch überhaupt nicht getroffen. Und wollen die Stars da in der Serie jetzt ausgleichen und wieder in Führung gehen, dann muss auch Rantan jetzt langsam mal ein Tor machen. So, das war's zur NHL. Schnell der Blick in die PWHL. Dafür führt Minnesota jetzt mit 2-1 in der Finalserie, gewinnt das 3. Spiel gegen Ottawa in der 3. Verlängerung mit 2-1, war echt ein heißes Ding. Katie Noll macht das Siegtor, aber entscheidend waren halt die beiden Torhüterinnen, Maddie Rooney, 35 Paraden und Gwyneth Phillips von Ottawa hatte sogar 46 Paraden, aber hat halt nicht gereicht. Heute Nacht ist Spiel 4, da kann Minnesota dann schon Meister werden, denn in der PWHL wird ja Best of 5 gespielt und dann wäre Minnesota in der 2. PWHL-Saison auch zum 2. Mal schon Meister. krass, wie diese Mannschaft in den Playoffs dann immer mal hochfahren kann, weil in der Hauptrunde sind die Frost ja nicht immer die beste Mannschaft. Schnell durch den Blick in die DEL, da müssen wir einen Top nach Dresden geben, denn die Eisdöwen kaufen echt spektakulär ein. Also sie hatten ja schon Justin Braun aus Straubing geholt, immerhin Mann mit hunderten NHL-Spielen, und jetzt holen sie zwei der wichtigsten Männer vom Vizemeister. Also einer ist schon offiziell, Julius Hudacek, und dann gibt es noch das Gerücht um Alexandre Grenier. In Dresden scheint echt Geld da zu sein und da versucht man wirklich was aufzubauen. Und dann ein weiterer Top noch. Es gibt 6 Teams jetzt aus der DEL 2, die aufsteigen wollen. Nämlich hinterlegt die Unterlagen und die Bürgschaften und alles haben. Kassel, Krefeld, Landshut, Absteiger Düsseldorf, wenig überraschend. Dazu Rosenheim und jetzt auch Ravensburg. Ne? Also das Team, was in den letzten Jahren immer oben dabei war, was aber nie aufsteigen konnte, hat jetzt alles beisammen, will aufsteigen. Und das sind nicht so gute Aussichten für das Team, das in der DEL in der nächsten Saison letzter wird. Dass es wieder einen Aufsteiger gibt, erscheint schon relativ wahrscheinlich. So, das war's dann heute. Tops und Flops, wie gesagt, etwas kürzer, aber freut euch drauf. Wir machen heute Abend noch einen ganz langen Podcast zur Weltmeisterschaft. Wir haben uns das so überlegt. Wir nennen das mal 10 Erkenntnisse. Da reden wir ein bisschen über Sportliche, aber auch über das Drumherum und was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, wo es vielleicht besser laufen könnte. Was heißt vielleicht? Also es kann definitiv bei vielen Sachen besser laufen bei so einer Weltmeisterschaft, als das jetzt in Dänemark und Schweden so war. Das kriegt ihr dann heute Abend über den freien Feed. Bis dahin sage ich, macht es gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.